Der erste Teil meiner Predigt heißt zum Leiden bestimmt? Und der zweite Teil meiner Predigt heißt, darf ein Christ krank sein? Und wir lesen dazu aus dem Petrusbrief, dem ersten Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 19. Daher sollten auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer übergeben und dabei das Gute tun. Amen. Wir nehmen Platz miteinander. Leiden nach dem Willen Gottes. Das ist hier der Ausdruck, den Petrus gebraucht. Was heißt das? Und da stellen sich zunächst zwei Fragen. Die erste lautet, kann es der Wille Gottes sein, dass Christen leiden? Leid ist doch etwas Böses. Und Gott ist doch gut. Also muss sich doch das bei einem Christen gegenseitig ausschließen. Aber Petrus hat diese Schubladendenken nicht, diese Schwarz-Weiß-Malerei nicht, sondern er sagt, wer nach dem Willen Gottes leidet. Und dann kann ich nur zu der Frage sagen, kann es der Wille Gottes sein, dass Christen leiden? Eindeutig ja. Auch andere Bibelstellen, ich will nur wenige herausnehmen, zeigen das einleuchtend, Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen, sagt der Apostel in der Apostelgeschichte. Im 1. Thessalonicher 3, Vers 3, da geht es noch stärker zur Sache. Damit niemand wankend werde in diesen Trübsalen, denn ihr wisset selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Christen sind zur Trübsal bestimmt. Wörtlich, vom Griechischen her, Druck auszuhalten. Englisch sagt man Pressure. Jesus selbst stellt diesen Grundsatz auf, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich frage mich, wofür steht das Kreuz? Für Leiden, natürlich. Das Kreuz ist der zentrale Begriff, der Inbegriff für Leiden. Und Jesus sagt, es gibt keinen Jünger ohne Kreuz. Ohne Kreuz kann niemand ein Nachfolger Jesu sein. Ein biblischer Grundsatz, der keine Ausnahme hat. Es gibt niemand, der ohne Leiden und ohne Bedrängnis zum Himmel eingehen wird. Ein Christ sein, das uns auf dieser Welt nichts anderes als wolkenloses Glück bescheren will, ist nicht das Christsein der Bibel. Das ist Traumtänzerei. Das sind Fata Morganen, Einbildungen, die sich Menschen machen. Sondern der Weg der Christen führt unabwendbar durch das Leid zur Herrlichkeit. Durch Sterben zur Auferstehung. Darum ist in der Bibel auch von den Kosten der Jüngerschaft die Rede. Das Heil ist umsonst. Aber die Nachfolge des Herrn Jesus hat ihren Preis. Nämlich den Preis der Identifikation mit Jesus. Und damit sind wir schon bei der zweiten Frage. Warum Christen leiden müssen. Einmal, weil unsere Identifikation mit Christus automatisch Leiden hervorruft. Jeder, der sich zu Jesus bekennt, wird sofort genauso behandelt wie er. Und wie wurde er behandelt? Hat man ihn auf Händen getragen? Nein, man hat ihn verfolgt, man hat ihn geschlagen, man hat ihn kaputt gemacht. Jeder, der sich zu Jesus bekennt, der steht unter der Lehre Christi, die da heißt, der Knecht ist nicht größer als sein Meister. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen. Und kurz vorher sagt der Herr, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, dann hätte die Welt das ihre natürlich lieb. Dann würden wir Anerkennung finden, Ehre und Schulterklopfen und alles Mögliche. Aber doch nicht Widerspruch, Verachtung und Schmähung. Aber Jesus fährt fort, weil ihr nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Unsere Leiden haben mit Christus zu tun. Die Bibel erklärt uns, dass Jesu wahre Nachfolger nicht nur äußere Bekenner sind, sondern dass sie durch ein übernatürliches Wunder und Wirken Gottes eins gemacht worden sind mit dem Herrn Jesus Christus. Gottes Kinder sind mit Jesus nicht nur einer Meinung, sondern sie bestehen geistlich, konkret in Einheit mit Gott und seinem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir sind nicht mehr zwei, sondern eine. Er ist das Haupt und wir seine Glieder. Ich sag dir etwas, wenn ihr mir eine Ohrfeige gebt auf mein Haupt und die richtig sitzt, dann tut's mir wahrscheinlich auch im Fuß weh. Und der Fuß muss leiden wegen des Hauptes. Das ist das Bild. Und haben sie ihn geschlagen, trifft uns das auch. Denn wir sind nicht getrennt von ihm, sondern wir sind verbunden mit ihm. Und deswegen erleiden wir auch das Gleiche, was Christus erlitten hat. Nicht, dass wir, wie ich immer wieder betonen möchte, in unserem Leiden Sühnungskraft haben und Erlösungskraft. Das ist sein Leiden allein. Das hat das Haupt für den Leib erwirkt. Aber Paulus schreibt deshalb, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. 2. Korinther 1, Vers 5. Durch Christus haben wir Trost, aber durch ihn leiden wir auch Leid. Und das reichlich. Eine andere Schriftstelle sagt sogar, nun freue ich mich in meinen Leiden für euch und erdulde stellvertretend an meinem Fleisch, was noch fehlt an den Drangsalen Christi. Der Apostel erleidet also die Drangsale des Christus. Das Haupt ist durch das Leiden, aber der Leib, das Haupt ist durch das Leiden. Verzeihung. Aber der Leib noch nicht. Das Haupt hat alles vollbracht. Nichts ist ihm hinzuzufügen. Die Leiden der Glieder, wie erwähnt, haben keine Erlösungswirkung. Aber sie müssen dem Haupt noch folgen, hindurch, durch das Feuer, durch das Jesus gegangen ist. Sie müssen auch an ihrem Fleisch noch sterben, wie es die Bibel wörtlich sagt, wie auch Christus an seinem Fleisch gestorben ist. Denn wir sind eins mit ihm. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben und mit ihm auch auferstanden. Das ist letzten Endes die Botschaft. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz, denn ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Und jetzt kommt etwas, die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden. Ich habe ein wunderbares Interview gereicht bekommen das eine christliche Zeitschrift mit Joni gemacht hat, Eriksen Thaler. Viele von uns kennen ihre Biografie. Sie ist mit 17 Jahren kopfüber ins Wasser gesprungen, um zu tauchen, und stieß dabei auf einen niedrigen Grund und hat sich den Halswirbel dabei gebrochen. Und sie ist nahezu bis zu ihrem Hals gelähmt, dass sie sich noch nicht mal selbst die Nase putzen kann. Und nun lebt sie mit diesem Leiden im Rollstuhl schon viele Jahre und Jahrzehnte. Wir haben sie persönlich kennengelernt, ihren Glauben auch und ihr Gottvertrauen. Und zu diesem Vers schreibt sie: Teilhaben am Leiden Christi. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, damit ich seinem Tode gleichförmig werde. Dazu schreibt Joni: Ich denke, dass ich bis zu meinem Unfall nicht richtig verstanden habe, was dieser Vers bedeutet. Wir alle möchten Christus und seine Kraft der Auferstehung in unserem Leben kennenlernen. Aber nur wenige wollen ihm in seinem Leiden folgen. Und niemand möchte ihm in seinem Sterben gleich sein. Aber nur so werden wir wie er. Wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen, werden wir wie er. Wenn wir mit seiner Hilfe die Sünde überwinden, sterben wir der Sünde. Wenn wir leiden und unser Leiden Gott immer wieder neu ausliefern, sterben unsere Sorgen und auch unsere Ängste. Unser Klagen über die Unbequemlichkeit des schweren Kreuzes stirbt. Unsere Vorstellung, Jesus kümmere sich nicht um uns oder habe anderen ein leichteres Schicksal gegeben, stirbt. Alle diese Dinge sterben. Und in dem neuen Leben, das er uns gibt, werden wir immer mehr wie er. Petrus sagt: Wer leidet nach dem Willen Gottes, der befehle seine Seele dem treuen Schöpfer an. Und Joni sagt hier: Wenn wir leiden und unser Leiden Gott immer wieder neu ausliefern, sterben unsere Sorgen und so weiter. Das hat mich tief berührt. Und ich glaube, dass diese Frau wirklich davon geschmeckt hat. Und auch Paulus hat davon geschmeckt, nicht nur die Kraft seiner Auferstehung kennenzulernen, sondern auch sich nach der Gemeinschaft seiner Leiden zu sehnen. Das hat eine unglaubliche Bedeutung. Paulus sagte Ja zu seinem Leiden und zu seinen Bedrängnissen und erachtete sie als seine Identifikation mit Jesus. Und deshalb bezeichnet er die Leiden der Gotteskinder schlichtweg als die Leiden Christi, wohlwissend, dass er nur dann auch an der Auferstehung und am ewigen Leben teilhaben wird. Wenn wir denn mit ihm leiden, sagt er, werden wir auch mit ihm auferstehen. Also warum müssen Gottes Kinder leiden? Weil sie durch den Heiligen Geist untrennbar mit ihm eins gemacht worden sind, in seinem Leiden sterben und auferstehen. Ein Einschub muss ich jetzt machen. In 1. Petrus 4, Vers 15, ihr habt ja eure Bibel auf dem Schoß, blättert mit und schlagt auf. Ich spreche nicht von den Leiden, die entstehen, wenn jemand als ein Mörder, als ein Dieb oder Übeltäter leidet. Oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Ich sage vielleicht Amtsanmaßung. Dinge tut, die ihm nicht zustehen. Aber ansonsten, lieber Bruder, liebe Schwester, darfst du als Christ wissen, dass das, was du in deinem Leben zu erleiden und zu erdulden hast, bis zu deinem Tod, das ist nicht wie das allgemeine Schicksal eines jeden Sterblichen, sondern es ist das Leidensmuster und Sterbensmuster Christi, dass du auf deinem Lebensweg der Nachfolge nachvollziehst. So wie er das Kreuz getragen hat, so ist auch dir ein Kreuz beschieden. um letzten Endes auch dadurch deine Zugehörigkeit mit Jesus definitiv klar zu machen und zu bezeugen. Wie Christus an seinem Fleisch starb, so musst auch du an deinem Fleisch noch sterben, damit du seinem Tode gleichgestaltet wirst. Diese Wahrheit, die bringt uns und besonders denen, die leiden, ihre Not in ein ganz anderes Licht. Deine Leiden haben nicht nur mit dir selbst zu tun, sondern deine Leiden haben mit Jesus zu tun. Ich spreche von Gottes Kindern. Es sind die Leiden Christi, die über die ganze Welt gehen. Sie bekommen dadurch einen tiefen Sinn, eine Antwort. Und letzten Endes erkennen wir sogar ein Privileg, eine Würde, die uns von Gott gegeben ist, wenn wir um seines Namens willen leiden dürfen. Das ist das eine. Die Identifikation, die Gemeinschaft mit Jesus ist die Ursache dafür, dass es uns nicht anders geht wie ihm, dass wir leiden. Eine zweite Antwort ist, auf die Frage, warum Christen zum Leiden bestimmt sind, können pädagogische Gründe sein. Läuterung, Erziehung. In Vers 17 schreibt Petrus, dass das Gericht am Hause Gottes beginnt. Unmittelbar vor unserem Vers. Und wenn wir das im Zusammenhang lesen und im Kontext all der anderen Schriftstellen, wenn vom Gericht der Gotteskinder gesprochen wird, dann ist das ein Erziehungsgericht. Ich frage euch, ihr Lieben, wer liebt gerne seine Wohnung sauber zu machen? Wo fängst du an, beim Nachbarn oder bei dir? Wer erzieht gerne die Kinder der Fremden? Ich glaube, wir fangen gerne bei unseren eigenen Kindern. Meine Mutter hat das jedenfalls getan. Als ich mal Ebbel klaute und dann von der Polizei mit 6 anderen Banditen geschnappt wurde, brachte der das ganze Rudel zu meiner Mutter und die schaut mich an, was Sache war. Schon holte sie es mit der Hand aus, eine links, eine rechts, vor den Polizisten und den Augen auch meiner Kollegen. Hinterher habe ich sie gefragt, Mama, wieso schlägst du mich? Die anderen haben noch mehr geklaut. Da sagt sie, was gehen mich die anderen an? Du bist mein Kind. Und die Bibel sagt, wer seinen Sohn lieb hat, der erzieht ihn, der züchtigt ihn. Und da ist auch Strafe mit im Spiel. Und ich will diesen Gedanken nur mit diesem einen Satz, man kann viele Bibelstellen anführen, viele Beispiele anführen. Aber hör mal, wenn es sogar heißt, so hat auch Christus, obwohl er Gottes Sohn war, an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wir wollen uns mit der Tiefe dieses Wortes jetzt nicht näher befassen. Aber wenn es schon heißt, dass Jesus durch Leiden gelernt hat, gehorsam. Hör mal, wer sind wir, dass wir glauben, wir brauchen keine Leiden, um erzogen zu werden? Das ist absurd. Und deswegen, es ist wahr, wir sind als Gottes Kinder zum Leiden bestimmt. Um Jesu Willen und um unsere Heiligung und um unserer geistlichen Besserung willen. Denn wir sollen ihn schauen von Angesicht zu Angesicht und in sein Bild verwandelt werden, so wie er selber ist. In Jesu Namen sagen wir Amen dazu. Nun dürfen nun Christen krank sein. Ich lese nochmal, daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer übergeben und dabei das Gute tun. Welche Leiden sind gemeint, die nach dem Willen Gottes sind? Sind alle Leiden nach dem Willen Gottes? Nein. Grundsätzlich kann man sagen, ich will niemanden verwirren, grundsätzlich kann man sagen, alle Dinge geschehen, letzten Endes nach seinem ewigen Ratschluss. Aber wir wissen, es gibt auch diesen moralischen Willen Gottes, den ethischen Willen Gottes, ausgedrückt in seinen Geboten. Und deswegen sollen wir nicht sündigen. Und es ist klar, es gibt Leiden, die ein Christ vermeiden sollte. Er sollte nicht als Mörder oder als Dieb oder Übeltäter leiden. Also wenn du geklaut hast und die Polizei holt dich ab, bringt dich in ein Verlies und du kriegst nur Brot und Wasser statt Gulasch und so weiter. Ich weiß nicht, wie das in den Gefängnissen heute ist. Vielleicht ist es auch umgekehrt, dass du jetzt Brot und Wasser hast und im Gefängnis Gulasch bekommst. Aber wie das nun sei. Aber gesetzt den Fall, du solltest leiden. Du solltest Leiden ertragen, weil du ein Dieb bist. Dann sage ich dir, tu Buße und bekehre dich. Aber Leiden, die durch den täglichen Lebenskampf beispielsweise entstehen, den wir auch als Christen führen müssen, durch die Mühe um das tägliche Brot, durch die schwere Arbeit, wenn ein Bergarbeiter in Treue unter Tage sein Leben gearbeitet hat, dann entstehen Leiden durch diesen Arbeitsdruck, ist er krank geworden, auch als Christ. Ich habe noch nie einen Maurer gesehen, der 40 Jahre lang draußen bei Nässe und Kälte gearbeitet hat und dann genauso stark und gesund war, als er anfing mit 18. Das hinterlässt seine Spuren. Wir müssen nicht überfromm werden. Sondern es ist definitiv so, dass Leiden da entstehen durch den Lebenskampf, durch Arbeit, auch durch Opfer. Für seine Kinder, eine Mutter, ein Vater, der für seine Familie sorgt. Auch Leiden um des Reiches Gottes willen, um der Mission willen, der Gemeinde willen, durch Mühe und Gefahren für das Reich Gottes entstehen Nöte. Ich nenne sie einfach die Entbehrungsnöte, die Verzichtsnöte, die Opfernöte. Paulus im Einsatz für die Gemeinden. Er litt Hunger, er litt Kälte, Schiffbruch. Das sind Leiden nach Gottes Willen. Wie auch Jesus sind wir aufgerufen, Opfer zu bringen für das Reich Gottes, für die Familie, den Ehepartner, für den Glaubensbruder. In Galater 6, Vers 2 lesen wir, einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Lasten tragen bedeutet Druck, Bürden übernehmen. Das ist keine Bequemlichkeit. Das heißt nicht, einer erfahre des anderen Lust, sondern einer trage des anderen Last. Und wenn wir das tun, dann entsteht Leid, dann entsteht Druck, dann entsteht Schmerz. Und er sagt, ich ermahne euch in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer. Das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das heißt, wir geben dem Herrn eine dankbare Antwort auf sein Opfer und auch auf seinen Einsatz hin, den er für uns vollbracht hat. Und wir geben ihm aus Dankbarkeit und Liebe unser Opfer zurück, unser Verzicht, um Jesus zu dienen. Und nun sage mir niemand, dass ein Opfer nicht Ausdruck von Leiden ist. Wenn du ein Opfer bist, dann leidest du. Und wenn du dich opferst für die Gemeinde, dann leidest du. Wenn du dich opferst für deine Kinder, dann leidest du. Wir tun das zur Ehre Gottes. Dann gibt es Leiden aufgrund von Versündigungen anderer an uns, von denen wir auch sagen können, dass sie nach Gottes Willen sein können. Das sind Verleumdungen und Verfolgungen, Schmähungen, Beleidigungen unter falschen Brüdern zu sein. Die Drangsale und Schmerzen, die auf diese Art entstehen, waren auch die, die besonders Jesus erdulden musste. Aber dieser Heiland sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen, lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen freut euch und frohlockt. Denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Uns widerfährt nichts Sonderbares und Außergewöhnliches, sondern das ist normal, dass die Menschen uns schmähen und sich auch an uns versündigen. Also freut euch am Arbeitsplatz, wenn ihr um eures Glaubens willen gemobbt werdet. Freut euch, wenn ihr ungläubige Ehemänner habt, nicht darüber, dass sie ungläubig sind, sondern freut euch darüber, dass ihr leidet, wenn sie böse Worte gegen euch führen, wegen eurer Frömmigkeit, wegen eures Glaubens an Jesus. Das sind Leiden nach Gottes Willen. Aber dann gibt es auch, und da will ich mich einen kleinen Moment länger bei aufhalten, weil diese Frage ja immer wieder diskutiert wird unter den Christen. Es gibt auch Leiden, weil der Teufel Druck gegen uns macht. Er steckt in der Tat oft dahinter, wenn Christen leiden, wenn nicht sogar immer. Und das auch gerade bei Krankheit. Ich lese und höre immer wieder, dass gesagt wird, Krankheit ist nicht der Wille Gottes, sondern sie ist vom Teufel. Wieso, wenn Krankheit vom Teufel ist, wieso kann es dann nicht doch auch der Wille Gottes sein? Das eine schließt das andere nach der Bibel nicht aus, wie wir gleich sehen werden. Wenn etwas vom Teufel kommt, muss Gott definitiv immer dagegen sein und es sofort ausrotten? Oder lässt Gott auch manchmal etwas stehen, was vom Teufel kommt? Oder gebraucht Gott das auch manchmal, was vom Teufel kommt? Na bitte. Wenn wir unsere Bibel im Zusammenhang lesen, dann kennen wir diesen Grundsatz doch. Luther hat ja mal gesagt, der Teufel ist der Kettenhund Gottes. Das heißt, der Teufel ist letzten Endes, wie es einmal heißt, Gott hat den Bösen gemacht, um zu verderben einerseits, und andererseits, um letzten Endes Handlanger Gottes auch zu sein. Das ist ein Geheimnis, da stoßen wir an die Grenzen unserer Fassbarkeit. Aber es ist definitiv in der Schrift durchgängig und so klar gemacht worden. Ich stimme überein, dass Krankheit die Folge des Sündenfalles ist und somit in der Tat in engster Verbindung mit Satan steht. Ich stimme auch damit überein, dass Gott ein Feind der Krankheit und des Todes und auch des Teufels ist, weshalb er sie am Kreuz überwunden hat. Und eines Tages endgültig auch von der Bildfläche wird das alles verschwinden. Aber Gottes Plan ist es, Krankheit und Tod, obwohl besiegt, ebenso wie die Sünde noch unter uns zu lassen. Bis an den Tag seiner Herrlichkeit. Erst dann heißt es, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid, hörst du, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Bis dahin allerdings wird es noch Schmerz geben, da kannst du dich drauf verlassen. Und derjenige, der dafür sorgt, ich sag das einfach so, ungeschützt, das ist tatsächlich der Teufel. Die große Geschichte von Hiob ist uns allen bekannt. Von wem kam all das Ungemach? Von wem kamen die Geschwüre? Hoffentlich kommt nicht einer an und will noch argumentieren und streiten, dass Hiob nicht krank gewesen wäre. Der war übersät von Beulen und Geschwüren. Der war krank. Jetzt kannst du raten, von wem kam die Krankheit? Ja, ihr könnt gerne laut sagen, sie kam von dem Bösen. Wirklich. Und es ist wahr, ich stimme überein. Die Krankheit kam von dem Bösen. Aber das ist nur die vordergründige Wahrheit. Die tiefere, hintergründigere Wahrheit ist, dass auch diese Krankheit nicht ohne Gottes Willen da gewesen ist. Sondern er musste ja, denk an den Kettenhund, innerhalb der Grenzen bleiben, die Gott ihm gesetzt hat. Dein Leben aber taste nicht an. Die Stunde war noch nicht da. Und demzufolge dürfen wir sagen, wie auch Hiob das gesagt hat, haben wir Gutes von Gott empfangen, sollten wir nicht auch das Böse von ihm annehmen? Der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen. Ich sage immer wieder, er hat nie gesagt, der Teufel, er war in seinem Glauben gereifter als wir Charismatiker und Pfingstler manchmal. Der hat die Dinge erfasst, wo die wirkliche Ursache ist. Natürlich hat der Teufel seine Finger im Spiel. Aber Herr der ganzen Sache ist er nicht. Sondern das ist Jesus Christus allein. Der Herr aller Herren und der Gott aller Götter. Sagt ihr Amen? Das ist doch wahr. Nach Beendigung der endlos langen Krankheits- und Leidensgeschichte bei Hiob lesen wir, und sie trösteten ihn alle. Ob all dem Unglück, und jetzt kommt es wieder, dass der Herr über ihn gebracht hatte. Es war der Böse.
Deshalb kann die Bibel auch freimütig sagen. Und mit solchen Bibelversen kommen einige Theologen dann nicht mehr klar. Und die blenden sie dann auch aus, weil das nicht in ihr verkürztes und selbstgemachtes Gottesbild reinpasst. Das steht doch dann schon in der Bibel geschrieben, 2. Mose 4, Vers 11. Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder wer hat den Blinden gemacht? Habe ich es nicht getan, spricht der Herr? Wenn das, was ich versucht habe darzulegen, nicht Bestandteil unseres Glaubens ist und unserer Unterweisung, dann müssen wir diese Texte ausblenden aus der Bibel. Ist hier ein Sehender? Dann sage ich dir, Gott hat dich gemacht. Ist hier ein Blinder? Dann sage ich dir, Gott hat dich auch gemacht. Es sei denn, wir glauben nicht, was die Bibel sagt. Der Teufel hat seine Hände drin. Aber dass es so ist, wie es ist, ist Absicht Gottes. Und so ist es auch mit deiner Krankheit als Christ. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Da ist eine Frau, die Jesus Tochter Abrahams nennt. Die hatte einen Geist der Krankheit, sagt er. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht aufrichten, seit 18 Jahren. Eine furchtbar lange Zeit also. Und Jesus sagt, sogar der Satan hielt sie gebunden, 18 Jahre. Ich sehe in dieser Geschichte eindeutig eine Parallele dargestellt zu der Geschichte von Hiob, den auch der Teufel attackiert hat, der auch vom Teufel attackiert wurde. Jesus macht nicht ihre Sünden für ihr Leiden verantwortlich und auch nicht die Sünde ihres Unglaubens, dass sie 18 Jahre so gelitten hat, sondern er sagt dieses positive, ehrenvolle Wort, Tochter Abraham. Er spricht auch nicht von dämonischer Besessenheit, sondern er spricht von einem Geist der Krankheit. Ich glaube, damit sagt er, dass auch hier der Feind mit im Spiel ist, wie bei Hiob. Und ich weiß ganz genau, dass auch in meinem Leiden der Feind drin ist, die ich im Laufe der Jahre durchlebt habe. Ich glaube deshalb, dass ihr Leiden tatsächlich von dem Feind kam, aber Gott ihr diese Pression, wie auch bei Hiob, zugedacht hatte. Ich bin fest davon überzeugt, aus welchem Grund auch immer, ihre Krankheit war nach dem Willen Gottes. Möglicherweise, damit die Werke Gottes offenbar werden sollen, wie bei jenem blindgeborenen Menschen in Johannes 8, Vers 59. Von seiner Geburt an bis ins Erwachsenenalter war der Mann blind. Und es war klipp und klar, Gottes Wille. Nehmen wir auch Paulus. Auch er hatte es mit dem Teufel zu tun. Er hat ja brutal die Sache formuliert. Er sagt, mir wurde ein Pfahl ins Fleisch gegeben und dann sagte ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage. Er sagt, hinter seinem Leiden, wir können streiten, was das gewesen ist. Auf jeden Fall hat es eine Schwachheit in ihm hervorgebracht, dass er sich seiner Schwachheit rühmen wollte. Und ich weiß nicht, ob Schwachheit wirklich, ob es eine Schwachheit gibt ohne eine physische Schwachheit. Ob es jetzt nervlich ist oder körperlich oder wie auch immer. Aber es ist eine Schwachheit doch da. Oder meint ihr wirklich, dass Gott zugelassen hat, dass der Teufel den Engel Satans, den Paulus, schlagen sollte, damit er schwach im Glauben wird? Kann doch nicht von Schwachheit des Glaubens geredet sein. Das war doch nicht das Ziel Gottes, sondern es war eine Schwachheit seiner selbst. Und man kann es eben, er sagt hinterher, ich habe Freude an Schwachheiten, sagt er im nächsten Vers. Und wenn du nachguckst im Griechischen, was es heißt, dann schließt das ganz vorne an Krankheiten mit ein. Und das Interessante ist, dass diese Schwachheit, von der Paulus spricht, dass er sie tatsächlich mit der Finsternis in Einklang bringt. Er weiß das, dass Krankheit und das Böse und viele, viele sündhafte Dinge, die uns von anderen geschehen, dass das vom Teufel kommt. Das ist nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, beseitigt Gott das immer, weil es vom Teufel kommt. Hier, jetzt, heute und sofort. Und am Beispiel von Paulus können wir erkennen, er hat dreimal gebetet und der Herr hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Da haben wir übrigens auch wieder das Erziehungsmoment, dass ich mich der hohen Offenbarungen nicht überheben soll. Gott benutzt die Attacken des Feindes in unserem Leben. Und deshalb können wir die körperlichen Schwachheiten und auch andere Dinge, ich glaube nicht, dass der Apostel Paulus krank am Gehirn war oder so, sondern ich glaube einfach, dass er schwach gemacht wurde in seiner gesamten Konstitution, so viel wie du auch. Der Teufel geht umher, sagt Petrus übrigens auch, wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Seine Ziele mit dir sind negativ. Aber Gott stellt dich in diese Versuchung hinein. Jesus wurde nicht vom Teufel in die Wüste geführt, sondern von wem? Jesus wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und in Verbindung gebracht, in die Gegenwart des Teufels geführt, auf dass er vom Teufel versucht wird. Gott benutzt das Böse. Und ich sage dir auch, wenn Christen krank sind, dann leiden sie auch um Jesu willen, weil sie angefochten werden, auch an ihrem Leibe, weil der Teufel euch hasst. Der Böse mag die Christen nicht. Und darum hat er seine Lust daran, alle möglichen schlimmen Sachen in unser Leben zu bringen, wie auch bei Hiob. Aber Gott ist ja viel weiser als dieser verwirrte und verirrte Satan. Dieser Kurzsichtige, der glaubt, heute kann er eine Schlacht gewinnen und kapiert nicht, dass er eigentlich ein Handlanger des ewigen und gewaltigen Gottes ist, der aus seinen Niederlagen, die er produzieren will, einen herrlichen und gewaltigen Sieg machen wird. Sagt er Amen? Das ist das Geheimnis. Und wenn ich krank bin, wenn mir auf der Autobahn ein Unfall widerfährt, dann habe ich die Freiheit zu sagen, der Teufel ist wieder am Werk. Aber ich werde nicht sagen, Gott, sofort muss das verschwinden. Sonst habe ich keinen Glauben. Sondern ich begreife, dass Gott auch durch die Agitationen der Finsternis in meinem Leben handelt. Und zwar, dass es mir zum Guten mitwirkt. Und zum Besten dient. Könnt ihr das nachvollziehen, liebe Gemeinde? Ich hoffe, dass das eine mögliche Antwort sein kann. Wir sehen, dass die Attacken des Feindes, also bleibe inmitten in deinem Leiden, fest an der Seite Jesu und lass dich nicht verunsichern. Und das ist der Punkt, den wir hier in unserem Text haben. Damit schließe ich. Daher sollten auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, die sollten dringend kämpfen, rebellieren, sich bäumen, sich sträuben, sie sollen gebieten mit großer Fohlenstärke. Steht das hier? Das stimmt, na guck mal, ihr wisst schon alles, was ich predige. Das steht hier. Daher sollten auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer übergeben. Das ist eine Herausforderung. Und ich sagte schon letztes Mal, ich kann es nicht verstehen, warum Gott mir nicht eine solche Portion Leiden und Not gegeben hat, wie vielen, vielen anderen Menschen und Gotteskindern. Ich bin eigentlich dankbar dafür. Mein Leben ist noch nicht zu Ende. Ich weiß noch nicht, was noch auch über mich hereinbricht. Aber ich danke Gott dafür. Und es ist mir relativ leicht, also in meiner Lebenssituation, meine Leiden Gott zu übergeben, meine Seele, dem treuen Schöpfer anzubefehlen. Aber ihr, die ihr wirklich was auf dem Puckel habt. Deswegen möchte ich auch hier nicht von oben herab jetzt hier so, ihr müsst und ihr sollt. Die christliche Nachfolge hat ihren Preis. Wir werden angegriffen. Wir haben es nicht nur mit Äußerlichkeiten zu tun, mit Menschen, die uns verfolgen wegen unseres Glaubens. Wir haben es auch zu tun mit Fleisch und Blut, das in der Luft herrscht. Und der Teufel greift uns an. Und den einen greift er mehr an als den anderen. Und wenn ihr solche Not habt, dann kann ich einfach nur demütig sagen, liebe Schwestern und Brüder, nehmt das doch einfach mal so an. Das ist das Geheimnis der Ergebenheit. Und ich glaube, in der Ergebung liegt mehr Kraft als in der Erpressung, die wir Gott gegenüber äußern. In der Ergebung ist, wenn wir sagen, ja Herr, dein Wille geschehe, dann entsteht auch Heilung da. Ich habe im Nachgang zu dieser Predigt mit Andi gestern im Rahmen dieses kleinen Interviews in der Fernsehsendung noch darüber gesprochen. Ja, Pastor, hat er mich gefragt, soll man dann für die Kranken überhaupt nicht mehr beten? Wenn das so ist, dann lass uns doch, Schluss mal, lass sie doch alle leiden. Das ist, Andi hat das ganz bewusst so gefragt. Aber das wäre wieder die typisch menschliche Reaktion. Ne? Wenn Gott alles vorherbestimmt hat und alle erwählt hat, dann brauchen wir doch nicht mehr evangelisieren. Fertig ist unser Logikverständnis. Wenn Leiden nach dem Gottes Willen ist für Christen, dann brauchen wir doch nicht mehr beten, dass sie gesund werden. Aber das sagt es nicht, sondern die Bibel erklärt uns natürlich. Zeit und Maß unseres Leidens hat Gott selbst festgesetzt. Er legt nicht mehr auf, als wir tragen können. Und er macht dann, wenn die Zeit um ist, der Versuchung auch ein Ende. Und er lädt uns ein. Der Teufel hat seine Grenzen. Und es kommt der Augenblick und es kommt der Tag, wo Feierabend ist für ihn. Und wo Gott sagt zu der Frau, die 18 Jahre so krank war, komm, hier bin ich. Jetzt ist der Tag da, wo der Teufel ausgespielt hat. Und das erleben wir auch hier in der Gemeinde. Wenn wir Abendmahl feiern, dann salben wir die Menschen mit Öl. Aber wir machen daraus nicht eine einseitige Theologie und grenzen aus. Wenn für einige der Zeitpunkt der Hilfe noch nicht gekommen ist, sondern sie im Feuerofen des Elends noch weiter geläutert werden müssen, wie die Bibel sagt, aus Gottes weiser Sicht, dann wollen wir sie nicht steinigen und sagen, was ist los mit eurem Glauben, ihr seid Sünder. Sondern wir wollen wissen, wir sind alle im Schmelztiegel. Und werden zubereitet, sind auf dem Weg der Pilgerschaft. Dem einen legt der Herr eine Last auf, dem anderen nimmt er sie ab und dann legt er wieder eine Last auf. Und diese Heilungen sind im wunderbaren Sinne eine Vorschattung, ein Zeichen der ewigen Herrlichkeit, die kommen wird, wo in der Tat ewige und unantastbare Gesundheit sein wird. Sagt ihr Amen? Dann wird der Zeitpunkt kommen und Gott gibt diese Dinge als ein Zeichen, als eine Manifestation. Aber wir können sie nicht manipulieren, wir können sie nicht machen, sondern wir können einfach sagen, Herr, hier ist deine Gemeinde, die mit dir leidet, auf allen Ebenen des Lebens. Und wir leiden um deines Namens willen und wir sagen, ja Herr, denn du hast gelitten und ich will auch die Gemeinschaft deiner Leiden erfahren, damit ich seinem Tode gleichgestaltet werde. Ich sage, ja, Herr, dein Wille geschehe. Aber wenn du säufst und du krank bist und sagst, Vater, wenn es möglich ist, nimm diesen Kelch doch von mir wieder. Dann bin ich fest davon überzeugt, dass der Vater im Himmel das Gebet seiner Kinder auch hört. Denn er will, dass du am Leben bleiben sollst. Es sei denn, die Zeit deines Abscheidens ist gekommen. Gott möchte, dass du lebst, dass du ihm dienst, dass du ihn verherrlichst. Auch im Leiden verherrlichst und sogar im Sterben sollen wir Gott verherrlichen. Sagt ihr Amen? Wir sterben nicht wegen des Teufels und wegen des Todes, sondern wir sterben um Jesu Willen. Amen? Und wir leiden auch um Jesu Willen. Ob wir nun leben oder ob wir sterben, spielt keine Rolle. Wir sind des Herrn. Wir sind mit ihm verwachsen und verbunden auf ewig. Untrennbar. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Bleibt noch ein bisschen hier. Ich mache noch bis in den Nachmittag rein. Mein Herz fließt über voll Freude über die Weisheit Gottes, seine Liebe, seine Erziehungsliebe. Wir sind mit ihm verbunden. Wir dürfen leiden. Wir dürfen Ja sagen zu seinem Leiden. Wir dürfen ihn aber auch bitten, Vater, wir sind deine Kinder. Mach doch dieser Not ein Ende. Und komm, liebes Herz, wir beten mit dir. Und bisweilen greift Gott auch ein. Und wir haben seine Zeichen und seine Wunder gesehen, in mannigfaltiger Weise, auch an meinem eigenen Leibe. Sagt ihr Amen? Habt ihr diese Predigt verstanden? Na, ich hoffe doch. Der Herr möge euch. Ja, danke schön. Wir wollen Jesus die Ehre geben. Wir wollen Jesus die Ehre geben.